Herr Ott, vielen Dank für die Bereitschaft, hier etwas für die Hörer von Radio ZB30 zu sagen. Sie haben viele Jahre das theologische Seminar Bienenberg geleitet. Es gibt auch viele Verbindungen mit den Mennoniten aus Paraguay zu diesem Seminar Bienenberg. Und nun sind Sie zum wiederholten Mal nach Paraguay gekommen. Ja, Sie haben, wie schon gesagt, das Seminar am IBA angeleitet, den Sommerbibelkurs. Und das Thema dieses Bibelkurses lautete: Gesucht Menschen mit Charakter. Um was ging es bei diesem Seminar?
Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier einige Gedanken austauschen darf. Wir sind sehr gerne wieder zum vermehrten Mal hier in Paraguay, in dem Chaco, mit wir, meine ich meine Frau Margrit und ich. Der Ursprung eigentlich dieser Einladung ist ein Buch, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe. Es hat den etwas vielleicht provozierenden Titel Tänzer und Stolperer. Und manche Leute denken natürlich, oh, die Mennoniten haben nicht gerade eine starke Tanzgeschichte. Wie kommt jemand dazu, so ein Buch zu schreiben? Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Es ist ein Satz, dem ich begegnet bin, der sich bei mir so festgesetzt hat. Ich bin dem Satz begegnet: Hoffen oder Hoffnung heißt die Musik des kommenden Himmelreiches hören. Glauben heißt schon hier und heute zu dieser Musik zu tanzen. Und dieses Motiv hat mir einfach gefallen. Ja, wir hören auf die Musik des Reiches Gottes und wir beginnen stolpernd manchmal oder oft nach und zu dieser Musik hier unser Leben zu gestalten. Darum ging es. Und die Frage, die mich einfach seit Jahrzehnten bewegt, ich bin in der theologischen Bildung tätig, ist: Was ist eigentlich gute Bildung? Und da sieht man einfach, wir sind gut in der Bildung, oft in der Wissensvermittlung, und wir sind auch gut in der Bildung in der Fertigkeitenvermittlung, Dinge tun und Dinge wissen, wie man auch sagt, Kopf und Hand, aber oft ist die Herzensbildung eher vernachlässigt. Und Herzensbildung ist Charakter, Tugenden, verinnerlichte Werte. Und das ist mein Anliegen geworden, seit Jahrzehnten kann man sagen, und darum geht es in dem Buch. Ich habe viel gelernt von Menschen, die in Krisenzeiten vor allem darauf aufmerksam gemacht haben, was jetzt gebraucht ist, sind Menschen mit Charakter. Weil nur Wissen und Können reicht nicht in Krisenzeiten. Zwei dieser historischen Figuren bespreche ich im Buch, die haben wir auch an dem Seminar angeschaut. Das ist der Jude Martin Buber, der in den 1930er Jahren engagiert für das Überleben des Judentums in Deutschland und dann bei der Ansiedlung in Israel sich dafür eingesetzt hat. Wissen und Können reicht nicht. Wir brauchen Herzensbildung. Und eine seiner Thesen ist: Bildung, die diesen Namen verdient, ist Charakterbildung. Ich habe mich intensiv mit Martin Buber beschäftigt, dazu übrigens auch ein Buch geschrieben, und damit haben wir das Seminar begonnen. Und der zweite, der zu diesem Thema Wesentliches zu sagen hat, ist Dietrich Bonhoeffer, der auch zur selben Zeit im Nationalsozialismus die Frage gestellt hat: Sind wir noch brauchbar? Und seine Antwort war: Wir brauchen Menschen mit Charakter, Menschen mit inneren Werten, Menschen, die gerade gehen, auf die man sich verlassen kann, die treu sind und so weiter. Und Bonhoeffer hat das ja alles dargelegt in seinem Buch Nachfolge, das im Wesentlichen eine Auslegung der Bergpredigt ist. Und das hat uns schließlich dann in diesem Seminar von Buber zu Bonhoeffer zur Bergpredigt geführt, die wir miteinander angeschaut haben.
Zu den Grundfragen gehörte auch folgende Frage: Also, wie kann ein Mensch denn von innen heraus verändert werden? Würden Sie dazu etwas sagen wollen?
Ja, sehr gerne, weil das ist der springende Punkt. Wir sind oft sehr gut auch in der Definition von Werten. Und auch wenn ich hier in die christlichen Institutionen gehe und immer wieder begeistert bin auch, wie hier christliche Werte benannt werden. Wir waren gestern einen Besuch wieder gemacht in Yalvesanga, haben schön die Bilder alle gesehen mit den Werten, und das hat mich begeistert, weil um die geht es. Die Herausforderung und die Frage ist aber, wie kommen diese Werte von den schönen Plakaten, die wir schreiben, in unsere Herzen? Weil man kann Werte nicht befehlen, sondern man muss sie, ich brauche das Wort, kultivieren. Wenn wir dann zur Bergpredigt kommen und auch in unsere täuferische Geschichte schauen, die Bergpredigt ist ja ein Schlüsseltext in der täuferisch-mennonitischen Geschichte, habe ich den Verdacht, dass wir oft den Kern der Bergpredigt nicht ganz begriffen haben. Denn sehr schnell wird auch unsere Bergpredigt-Auslegung ethik, moralisierend, fordernd, Gesetze, du musst dich anstrengen. Aber im tiefsten ist meine Erkenntnis, die Bergpredigt, da geht es um Herzensbildung. Das merken wir zum Beispiel, dass wir sehr schnell schon die sogenannten Seligpreisungen in Matthäus 5 als Befehle lesen. Sei demütig, ja, sei barmherzig. Das sind aber keine Befehle, sondern das sind Gratulationen. Herzlich willkommen, wohl denen, die. Hier wird das Herz angesprochen, nicht einfach nur, du musst dir mehr Mühe geben. Da geht es eben gerade darum, wie können Menschen so transformiert werden, dass sie demütiger sind, barmherziger sind, friedfertiger sind und so weiter. Dann kommen in Matthäus 5 ja all diese Themen, wie man spricht über Ehe und Sexualität, über Gewalt. Und wir sind uns gewohnt, das alles als hohe Standard von Ethik auszulegen. Ja, wir müssen uns Mühe geben, wir müssen uns Mühe geben. Das führt sehr schnell zu dem, was man Außensteuerung nennt. Ja, wir haben Gebote, wir haben Vorschriften, wir haben moralische Vorschriften, wir müssen uns zusammenreißen, wir müssen und so weiter. Ich denke aber, dass es Jesus um etwas anderes geht. Er will uns dahin führen, wie werden wir innerlich transformiert, dass wir anders leben von innen heraus. Denn wenn man nur mit der Außensteuerung funktioniert, dann wird man einfach immer mehr Gesetze, immer mehr Vorschriften, immer mehr fordern und die Leute werden alle immer scheitern und frustriert sein. Ich meine in der Geschichte der Täufer und Mennoniten das manchmal festzustellen. Sehr viel Forderung. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass wir oft die Bergpredigt nicht als Ganzes und im Zusammenhang lesen. Wir klauen so ein paar Verse heraus, haben diesen oder jenen, ja, das Reich Gottes zuerst und die Feindesliebe radikal und so weiter. Und es ist alles immer Forderung. Wenn man sie aber im Zusammenhang liest, das habe ich versucht in dem Seminar zu sagen und das werde ich oder entwickle ich auch in meinem Buch, dann ist in der Mitte der Bergpredigt dieses Kapitel 6, da geht es um die innere Ausrichtung des Herzens. Zu vertrauen, dass der gute Vater im Himmel für mich sorgt, loslassen können, mich in die Hand des guten Vaters zu geben, nicht sorgen im guten Sinn, nicht Gleichgültigkeit, aber ich muss mein Leben nicht krampfhaft erkämpfen, ich kann mich in die Hand des Vaters legen. Und aus dieser inneren Herzenshaltung heraus können innere Tugenden wachsen, die eben mehr und tiefer sind als nur ethische Forderungen. Und im Kern des Kerns, habe ich am Seminar gesagt, in der Mitte ist das Vaterunser-Gebet. Das heißt, wenn man sich vorstellt, eine Ethik, wie sie die Mennoniten ja lieben, hat im Zentrum ein Gebet. Das ist eine geistliche Mitte, nicht nur eine moralische Forderung. Und wenn man nur die moralische Forderung kommuniziert, ohne die geistliche Mitte zu vermitteln, ist es nicht fair, seelsorgerlich fahrlässig. Weil man gibt den Leuten nicht die Instrumente, die Kraft, die Wurzeln in die Hand, aus der heraus sie auch ihr Leben verändern können. So im Zentrum ist ein Gebet. Ich komme zu meinem Vater im Himmel. Ich richte mich auf ihn aus. Dein Reich, dein Wille, du. Und ich gebe alles ab, was mich belastet. Die Sorge um das tägliche Leben, die Schulden, die ich mit mir trage, die Angst vor der Zukunft. Und aus dieser spirituellen, geistlichen Mitte kann eine Transformation stattfinden, die mich von innen heraus verändert. Nicht nur, weil es Gesetze gibt, die ich einhalten muss.
Sehr spannend. Da müsste man das Buch mal lesen.
Genau, das Buch ist im Neufeld Verlag erschienen, ein Verlag in Deutschland eines Mennoniten, das dürfte ja nicht ganz unbekannt sein und es ist auch als E-Book erhältlich für die, die schnell und elektronisch an den Text ran wollen. Gerne.
Wenn Sie an den Sommerkurs im IBA denken, was ist Ihnen persönlich wichtig geworden?
Ich blicke natürlich darauf, auf diesen Kurs und alles, was ich erlebt und gesehen habe, so mit der Optik, mit den Augen der Bildung, der theologischen Bildung. Und das war meine Tätigkeit, nicht nur am Theologischen Seminar Bienenberg, ich habe auch weiter mit der Förderung theologischer Bildung und solchen Dingen zu tun gehabt. Und ich bin einfach beeindruckt und habe sehr viel Gutes gesehen und gelernt. Das beginnt schon damit, auf dem schönen neuen IBA Campus zu sein und zu sehen, wie hier gute Gebäude gebaut wurden, zweckdienlich. Wir haben dann auch noch am Wochenende einen Ausflug nach Semta gemacht, da waren wir vor 19 Jahren einmal, und auch da zu sehen, die Infrastrukturen, die gebaut werden. Ich denke, Bildung ist nicht nur Infrastrukturen, aber gute Infrastruktur ist als Gefäße wichtig, damit gute Bildung geschehen kann. Das hat mich einfach gefreut, begeistert. Aber natürlich, Bildung hat mit Menschen zu tun. Und es war eine Freude, die, ich weiß nicht, wie viele es waren, 90, 100 Teilnehmende so, einfach mit den Menschen zu sprechen. Mir ist ganz wichtig, Bildung ist mehr als Wissensvermittlung und nicht nur Lehren. Das alles, was ich hier versucht habe zu vermitteln, kann ich nicht indoktrinieren, eintrichtern, sondern das muss in Begegnungen geschehen. Bildung erfolgt dialogisch, partizipativ, im Miteinander. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir haben viele Kleingruppengespräche, Interaktionen, Fragen stellen. Und ob es zu einem Lernen kommt, hängt nicht nur vom Lehrer ab, was er vermittelt, sondern vom Lernen der Lernenden. Und ich habe den Eindruck, ich habe hier 90 lernende Leute vor mir gehabt. Und das ist einfach motivierend und schön. Es gab dann noch so eine kleine Nachsitzung am Freitagnachmittag mit den Verantwortlichen und Lehrenden der theologischen Schulen über theologische Bildung. Das war in den letzten 20, 30 Jahren mein Herzensthema, theologische Bildung fördern. Und das hat mich auch begeistert. In der theologischen Bildung wird man ja auch immer wieder neu überlegen müssen, wie bilden wir aus, welche Möglichkeiten, Methoden und alles, sind wir up to date in unserer Bildung. Und eine der großen Herausforderungen ist die ganzen elektronischen Medienmöglichkeiten, Online-Learning und all diese Dinge. Und ich habe mich gefreut, mit den Verantwortlichen darüber auszutauschen, was geschieht in Europa, was geschieht hier, wie können wir diese neuen Möglichkeiten und Medien nutzen, nicht naiv, nutzen, aber auch wissen, wo sind die Grenzen und die Defizite. Und wir haben einen wirklich guten Nachmittag gehabt, über die Zukunft theologischer Bildung nachzudenken. Das hat mich alles begeistert.
Abschließend, Herr Ott, was verbindet Sie über die Jahre mit dem Chaco?
Ja, das ist mittlerweile eine ziemlich lange Geschichte geworden. Da vor 50 Jahren habe ich zusammen mit meiner Frau an dieser Bibelschule damals, Bienenberg, studiert. Und da waren bereits erste Leute aus Paraguay dabei, die wir kennengelernt haben. Und daraus sind Freundschaften entstanden über die Jahre. Die Familie Wilma und Alfred Neufeld Kettler sind vielleicht die längsten Bezüge, die wir haben. Später Studium in Fresno, da habe ich wieder viele paraguayische Leute kennengelernt. Wir haben jetzt das Vorrecht gehabt, wir haben mehrere Leute besucht hier im Chaco, die mit uns in Fresno studiert haben, die wir seit 40 Jahren kennen. Und dann 1997 waren wir zum ersten Mal hier, auch für den Sommerkurs am alten IBA Campus noch. Und in der Zwischenzeit mehrmals, 2004, 2006 ganz besonders, da habe ich ein Sabbatical genießen dürfen. Da waren wir einen Monat im Chaco, haben hier die Gemeinden kennengelernt, haben die indigenen Völker und Dörfer und Kirchenstationen kennengelernt. Und das sind unvergessene Momente, wo wir viele Menschen kennengelernt haben. Und denen wieder zu begegnen, Freunde zu besuchen, das ist ein großes Vorrecht. Da sind viele Beziehungen gewachsen in beide Richtungen. Leute aus Paraguay, die in der Schweiz leben und wohnen, in der Basler Gegend. und von uns eben hierher. Und ich denke, es ist eine bereichernde Begegnung und Gemeinschaft, die hier besteht.
Vielen Dank für die Informationen und Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Von hier aus wünschen wir Gottes reichen Segen.
Vielen Dank, das wünsche ich auch hier.